Guten Morgen. Ihr werdet hier vorne gleich ein Tier eingeblendet sehen. Wer weiß, was das für ein Tier ist? Der Honigdachs. Auf Englisch der Honey Badger, da kennt sich jemand aus. Und es gibt aktuell kaum ein Tier, was mich mehr fasziniert als dieser kleine Kerl. Lass mich ein bisschen was sagen zu diesem Tier. Der wird eigentlich nur bis zu 80 cm lang und 15 Kilo schwer. Also gar nicht so groß. Eigentlich eine leichte Beute. Aber dieses Tier ist unglaublich intelligent. Der hat ein richtig dickes Fell, die dicksten Bisse und selbst das heftigste Schlangengift kann ihm irgendwie nichts anhaben. Er ist beweglich, er hat starke Krallen, er hat kräftige Zehen, er kann damit sogar Schildkrötenpanzer aufknacken. Also wirklich ein sehr spannendes Tier. Sein Markenzeichen ist, dass der absolut furchtlos ist. Der hat sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als das furchtloseste Tier der Welt. Warum? Weil der es einfach mit jedem aufnimmt. Wirklich ganz egal wer. Der springt in Bienenschwärme rein, um den Honig zu klauen, auch wenn er tausendmal gestochen wird. Das juckt ihn nicht. Der lässt sich von Schlangen beißen, wird ohnmächtig, steht auf und greift die Schlange wieder an. Der kämpft sogar mit Leoparden und mit Löwen und weicht einfach nicht zurück. Das ist der kleine, süße Honigdachs. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand versucht hat, den einzusperren und egal was, der ist ausgebrochen. Der hat immer einen Weg zu finden, unten durch, oben drüber, mit Steinen, mit Schlamm, mit keine Ahnung was, zu entkommen. Dieser Kerl weicht keinem Kampf aus. Ich bin begeistert von dem Tier, aber irgendwie auch sehr zwiegespalten. Also bei all der Intelligenz ist der manchmal ganz schön dumm. Also er hat ja unfassbare Veranlagung, das haben wir eben gehört. Also der kann mit fast jeder Bedrohung irgendwie mit Leichtigkeit umgehen. Aber manchmal macht er so unnötige Sachen, die gar keinen Sinn machen. Ich habe ein Video entdeckt, also falls ihr Zeit habt heute Nachmittag, gebt das mal ein bei YouTube, guckt mal ein bisschen, das ist wirklich spannend. Da hat er sich mit einem Elefanten angelegt. Ich habe überlegt, das hier einzublenden, aber ich weiß nicht, ob ihr das so verkraften könnt, wenn dieses kleine Viech da durch die Luft fliegt und ob das zu brutal für heute Morgen gewesen wäre. Aber guckt das mal, Honigdachs und Elefant. Der Elefant tritt drauf, wird voller Wucht und der bleibt liegen, so eine Minute. Dann berappelt er sich und greift den Elefanten wieder an. Der Elefant tritt ihn weg und er greift wieder an. Der Elefant tritt ihn weg und er greift nochmal an. Also wirklich kurios. Es gibt eine Frage, die sich dieser Kerl öfter stellen musste. Ist das gut, was ich hier mache? Ist das nützlich, was ich hier gerade tue? Ist das gerade weise, was ich mache oder nicht? Ist das gerade dran, diese Elefanten anzugreifen oder diese Herde von Hyänen oder nicht? Eine gute Frage, oder? Die Frage leitet wunderbar in unseren Text ein, denn Paulus stellt am Ende von Titus genau diese Frage: Was ist eigentlich nützlich für uns Christen und was nicht? Und ich glaube, genau diese Frage sollten wir uns öfter stellen. Ist das gerade nützlich oder nicht? Wir sind ganz am Ende angekommen von dem Titusbrief, für alle, die heute das erste Mal dabei sind. Das ist ein Brief im Neuen Testament, durch den ich die letzten Wochen und Monate durchpredigen durfte. Und ja, mit so ein bisschen Wehmut komme ich hier zum Ende, weil dieser kurze Brief mir doch sehr ans Herz gewachsen ist. So kurz und doch so tief. So alt und doch so aktuell. Paulus gibt seinem Mitarbeiter Titus eine Menge an Anweisungen. Titus ist noch auf Kreta und Paulus erklärt ihm, was die Gemeinden, die dort gegründet wurden, brauchen, um sich gesund entwickeln zu können. Und anhand von diesen Themen sind wir da durchgegangen. Die Gemeinden brauchen ein festes Fundament in Jesus Christus. Dann brauchst du eine gesunde Leitung, die auf diesem Fundament aufbaut. Die soll gesunde Lehre weitergeben und das soll zu guten Werken führen. All das angetrieben von der Gnade Gottes, also nicht wir Menschen, wir verändern uns oder werden irgendwie heiliger aus uns selbst heraus, sondern die Gnade Gottes verändert. Und da haben wir beim letzten Mal bei der Taufe über das Evangelium gesprochen, was irgendwie jeden Bereich der Gemeinde und jeden Bereich unseres Lebens durchdringen sollte. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, die Kern der Bibel und Kern unseres Lebens sein sollte. Und jetzt ganz zum Schluss des Briefes geht es nochmal um den richtigen Fokus. Als würde Paulus nochmal das Ganze abrunden wollen und zeigen wollen, guck mal, hierauf kommt es wirklich an. Nicht hierauf, sondern auf diese eine Sache. Es geht um den richtigen Fokus. Und ich würde gerne mit euch den Text lesen aus Titus 3, Vers 8 bis 15. Titus 3, Vers 8 bis 15. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz. Und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn ich Athemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Soweit der Text. Was mir hier aufgefallen ist, ist genau das, was ich unterstrichen habe. Paulus sagt in Vers 8, das hier ist gut. Darauf sollten wir uns fokussieren. Und Vers 9, da gibt es aber auch Dinge, die sind unnötig. Gut heißt positiv. Nützlich ist ja etwas, was hilft, was der Gemeinde, was den Menschen von Nutzen ist. Unnütz ist das Gegenteil. Das ist nicht hilfreich, das ist nutzlos. Und nichtig heißt sinnlos. Das sind Dinge, die nichts Gutes hervorbringen. Das Gute, das soll bekräftigt werden. Darauf sollen sie bedacht sein. Das Schlechte, das Unnütze, das sollen sie meiden. Und Leute, die sowas fördern, sollen sie abweisen und zurechtweisen. Ich habe das Gefühl, Paulus will hier am Ende nochmal zeigen, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Und genau das will ich mit dieser Predigt auch mit euch machen, mit uns machen. Ich möchte dich heute fragen, ob du den richtigen Fokus in deinem Leben hast oder nicht. Manchmal sind wir wie dieser Honigdachs, dass wir blind ins Chaos laufen und es gar nicht bemerken. Hast du den richtigen Fokus oder nicht? Was meint Paulus hier mit dem richtigen Fokus? Jemand, der Jesus kennengelernt hat und im Glauben angenommen hat, der ist ein neuer Mensch. Da ist was Neues angefangen und wir werden ermutigt, wie auch in Hebräer 12, ein sehr passender Text, jetzt eine neue Blickrichtung im Leben einzunehmen. Unseren Blick auf Jesus zu richten und ihm zu folgen. Man bekommt eine neue Hauptsache und einen neuen Mittelpunkt, einen neuen Fokus im Leben. Und er leitet das so ein, indem er sagt, glaubwürdig ist das Wort. Glaubwürdig oder zuverlässig ist das Wort. Damit ist nicht die Bibel gemeint an dieser Stelle. Die Bibel ist auch glaubwürdig und auch zuverlässig, aber ich glaube, er spricht hier von dem Evangelium, was er gerade in Vers 3 bis 7 auf wunderschöne Art und Weise ausgeführt hat. Bei der letzten Taufe durfte ich genau über diesen Text predigen und vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht wollt ihr auch nochmal nachhören, die Predigt ist auf unserer Internetseite zu sehen. Es ging darum, dass wir vollkommen verloren sind und dass wir durch Jesus vollkommen geliebt, begnadigt und gesegnet sind. Und dieser Vers 8 klingt wie so ein lautes Amen genau dazu. Ja, das ist glaubwürdig. Dieses Evangelium ist absolut zuverlässig und vertrauenswürdig. Er blickt zurück und sagt, Titus, das sollst du bekräftigen, damit die Gläubigen gute Werke tun und verändert leben. Damit nicht jeder nur an sich selbst denkt, sondern das Gute tut. Dieser Ausdruck, mit allem Nachdruck bekräftigen, ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Da steht im Griechischen das Wort versichern, nachdrücklich bestätigen oder bezeugen. Und je nachdem, wer jetzt hier gemeint ist in diesem Text, kann das was anderes bedeuten. Wenn Paulus das auf Titus bezieht, dann heißt das, Titus, ich will, dass du fest im Evangelium stehst. Ich will, dass du fest an diesem Evangelium, an der frohen Botschaft festhältst. Wenn das auf die Gemeinden auf Kreta bezogen ist, heißt das, ich will, dass du ihnen diese Botschaft festmachst, dass du ihnen diese frohe Botschaft predigst und mit Nachdruck verkündigst und ans Herz legst. Ich weiß nicht genau, was er davon meint, aber ich glaube, beides passt. Und beides zieht sich durch den ganzen Brief hindurch. Wir Christen sollen vom Evangelium begeistert sein und daran festhalten. Und wir sollen anderen dieses gute Evangelium weitergeben und ihnen das lieb machen. Und so würde ich sagen, spricht er hier von dem Evangelium und mit dem richtigen Fokus meint er, dass wir das Evangelium leidenschaftlich festhalten, es ausleben und weitergeben. Das ist der Fokus, zu dem ein Mensch, der mit Jesus lebt, herausgerufen ist. Und wenn man das tut, dann passiert was. Das zeigt sich in Vers 8, in dem damit. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Wer auf das Evangelium fokussiert lebt, der lebt anders. Der lebt anders, der wird Gutes tun. Nach der Taufpredigt über das Evangelium kam manch von euch ganz dankbar auf mich zu und sagten, Mensch, das war so eine klare Predigt, das war so eine evangelistische Predigt. Ja, habe ich mich gefreut, das sollte es auch sein. Aber vor allem sollte diese Predigt für euch als Christen gedacht sein, weil wir als Gläubige das Evangelium brauchen. Jesus mehr und mehr zu erkennen, das verändert alles. Ihn zu sehen und von ihm ergriffen zu sein, das verändert wirklich unser Leben. Deswegen brauchen wir das Evangelium und deswegen brauchen wir einen Fokus darauf. Wenn wir diesen Fokus verlieren und sich andere Dinge einschleichen, die an unsere erste Stelle im Leben geraten oder in unsere Blickrichtung geraten, dann verrennen wir uns. Dann verrennen wir uns so wie diese Leute aus Vers 9 bis 11, die völlig falsch abgebogen sind und falsche Prioritäten hatten. Das Schöne ist ja, wenn du den Fokus aufs Evangelium legst und auf Jesus schaust, dann wird das ein Segen sein und dann wird das gut und nützlich sein für die Menschen. Also das ist nicht nur für dich was Gutes, sondern für alle Menschen um dich herum wird das prägend und lebensverändernd sein. Menschen, die diese frohe Botschaft im Blick haben, die werden ein Segen für ihre Umgebung sein. Und dann folgt in Vers 9 ein dickes Aber, was einen ganz starken Kontrast zu Vers 8 bietet, die törichten Streitfragen Aber. Und hier kommt er zu einem falschen Fokus. Ich glaube, wir alle stehen ständig in der Gefahr, von Jesus und vom Evangelium wegzuschauen und andere Dinge anzuvisieren. Ich denke da so ein bisschen an eine Kamera. Also jeder, der gerne Fotos macht, der weiß, man kann so scharf stellen, beim Handy tippst du einfach drauf und dann fokussiert er das an. Und es gibt Dinge auf einem Foto, die gehören in den Vordergrund, die gehören in den Fokus und es gibt Dinge, die gehören in den Hintergrund. Ilona ist Fotograf, die kann euch mehr dazu sagen. Wenn man ständig die Sachen im Hintergrund anvisiert, dass das eigentlich verschwimmt, dann wird's komisch. Paulus spricht hier von törichten Streitfragen. Die Christen auf Kreta waren beschäftigt, aber irgendwie nicht mit dem guten Evangelium, sondern mit dummen Streitfragen. Das heißt töricht, dumm. Die haben sich aufgerieben an ganz bestimmten Themen und das war auch im ersten Timotheusbrief irgendwie ein großes Problem. Und Streitfragen führen laut 1. Timotheus 6 zu Neid, zu Zwietracht, zu Lästerung und zu bösen Verdächtigung. Das passiert, wenn wir die Hauptsache nicht mehr im Fokus haben. Und irgendwie haben sie ihren Fokus auf Geschlechtsregister gelegt. Ich wusste auch nicht, was gemeint ist, also auf Stammbäume. Habe das nochmal nachgelesen und ich habe so zwei Erklärungen gefunden, was damit gemeint sein könnte. Entweder waren dort Leute, die sehr bildlich versucht haben, diese Stammbäume aus dem Alten Testament auszulegen. Die haben da irgendwie nachgezählt und nachgerechnet und mit den Buchstaben gespielt und irgendwie versucht, versteckte und heimliche, unentdeckte Nachrichten in diesen Stammbäumen zu finden. Und haben da groß aufgehängt. Oder da waren Juden, die zum Glauben gekommen sind und die haben diese Stammbäume studiert und haben gesagt, oh, ich glaube, ich bin von diesem wichtigen Stamm, ich glaube, du bist von diesem Stamm. Es gab ja die 12 Stämme Israels und haben da so ein Ding draus gemacht, dass Streitigkeiten entstanden sind. Was auch immer es war, sie haben sich in belanglosen Dingen verloren. Ich glaube, das wird hier deutlich. Und dabei herrschte Zwistigkeit und Auseinandersetzungen und Streitigkeiten über das Gesetz. Da war Streit in den Gemeinden. Da war Rivalität. Da waren Seiten in der Gemeinde, die gegeneinander und nicht mehr miteinander kämpften. Und es ging mal wieder über diese gesetzlichen Themen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn ihr das so lest. Ob euch das bekannt vorkommt oder ob ihr bisher nur Schönes in eurer Gemeinde erlebt habt. Es gibt Streit in Gemeinden. Und das ist so unfassbar bitter. Jemand erzählte mir vor kurzem das Beispiel mit dem Schützengraben. Also stell dir vor, du bist im Krieg und du stehst Reihe an Reihe im Schützengraben. Du hast den gleichen Auftrag, du hast den gleichen Feind. Du kämpfst wochenlang Seite an Seite und irgendwann wird es ruhiger. Und auf einmal drehen sich alle um und schießen aufeinander im Schützengraben. Das ist bitter. Genauso bitter ist das, wenn Christen sich verrennen in Streitigkeiten und Nebensächlichkeiten. Das Spannende ist, Paulus gibt hier nicht drei Tipps mit. Ey, wenn die Leute kommen, dann gib das Argument und diesen Gesprächstipp hätte ich noch für dich. Er sagt, meide. Meide diese Dinge. Mach da gar nicht so ein großes Ding draus. Verliere nicht deinen Fokus. Und wenn da doch sektiererische, also spalterische Menschen sind, dann weise sie zurecht. Weise sie darauf hin, dass sie ihren Fokus verloren haben. Und wenn sie da nicht von wegkommen, dann weise sie ab. Das könnte auch ein Ausschluss bedeuten. Also ein falscher Fokus, habe ich mal so zusammengefasst, könnte heißen, wenn man sich in Nebensächlichkeiten verliert, die Streit und Unfrieden hervorrufen. Vielleicht hast du jetzt ein paar Fragen. Ich hatte ein paar Fragen, als ich das gelesen habe. Zum Beispiel, ja, sollen wir jetzt nur noch über das Evangelium nachdenken? Sind alle anderen Themen unwichtig? Sollen wir alles ausklammern und gar nicht mehr Gottes Wort studieren? Natürlich nicht. Gottes Wort ist kostbar und der ganze Ratschluss Gottes soll studiert und gelesen und darüber nachgedacht werden. Also Gott mehr und mehr zu erkennen, ist das Größte, was es gibt. Das ist deine Lebensaufgabe, diesem Gott näher zu kommen. Auch umstrittene Themen dürfen wir erforschen, dürfen wir diskutieren, dürfen wir darüber nachdenken. Auf jeden Fall, das hat seinen Platz. Die Frage ist nur, wie geht es deinem Herzen dabei? Wie hoch hängst du diese Themen? Warum sind es genau diese Themen, an denen du dich aufhängst und wo du dich aufreibst? Sind diese Themen es wert, darum zu streiten oder nicht? In welcher Art und Weise tust du das? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Sorgt das zur Erbauung oder zur Spaltung? Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, war, heißt das, dass jeder Streit und jede Spaltung falsch ist? Nein, ich glaube nicht. Im Text geht es um dumme Streitfragen. Es geht um belanglose Dinge, die ablenken. Es gibt auch gute und wichtige Fragen, die uns was kosten dürfen, die auch ungemütlich werden dürfen in einer Gemeinde. Paulus hat fürs Evangelium gekämpft. Ein Martin Luther hat damals für das Evangelium gekämpft und das wurde richtig ungemütlich für ihn. Wir sollen bis heute fürs Evangelium kämpfen. Nicht mit Gewalt, nicht mit Waffen, sondern mit Liebe, mit Hingabe, mit Gebet, mit Leidenschaft, mit einer aufgeschlagenen Bibel. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht ums Evangelium kämpfen, sondern um Belanglosigkeiten oder um zweitrangige und drittrangige Randthemen. Ich habe eine Brille mitgebracht, mit der ich das ein bisschen veranschaulichen möchte. Ich kann euch sehen, aber irgendwie nicht so gut. Ich kann euch sehen, aber es ist ganz schön anstrengend, weil da irgendwas im Weg ist. Da sind so ein paar kleine Löcher, aber da ist so viel zwischen euch und mir, was mich irgendwie ablenkt. Das hält mich total ab, irgendwie vernünftig und konzentriert das hier zu lesen und euch anzugucken. Total anstrengend. Das ist ungefähr so, wenn wir zweitrangige Dinge irgendwie zwischen uns und das Evangelium stellen und die zu Hauptsachen erklären. Das ist im Weg und wir verrennen uns. Und deswegen werde ich dich heute hinterfragen. Also das ist so eine Predigt, da musst du mitdenken. Da musst du Antworten finden, die werde ich dir nicht alle liefern. Kann es sein, dass Dinge in deinem Leben sind, die dich ablenken? Kann es sein, dass dein Fokus nicht mehr scharf ist auf den Herrn Jesus und seine Botschaft? Auf Kreta waren das diese gesetzlichen Streitfragen und Stammbäume. Was ist bei dir? Was lenkt dich ab von der frohen Botschaft? Vielleicht sind es auch theologische Dinge. Vielleicht sind das auch Streitigkeiten mit Geschwistern. Vielleicht sind es Äußerlichkeiten. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge. Vielleicht ist das der Sport, den du zu exzessiv auslebst und der dich ablenkt. Vielleicht ist das deine Arbeit, die dein Götze und deine Form der Selbstverwirklichung geworden ist. Vielleicht ist das dein Ego, der Erfolg, dein Bild, was du nach außen abgeben willst. Vielleicht sind es deine Lebensträume, deine Lebensziele. Vielleicht ist es dein endloses Forschen und Denken und Reden und Aufregen über Politik. Vielleicht sind es deine Beziehungen, die dir jegliche Hingabe und Aufmerksamkeit rauben. Vielleicht dein Hobby, was ohne Ende Geld, Zeit und Kraft kostet. Überleg mal, was sind die Dinge, die dir die Sicht versperren? Leg diese Dinge ab und schau wieder auf den Herrn Jesus und auf seine Botschaft. Ich habe gemerkt, dass wir Christen ganz schnell zufrieden sind mit uns. Solange wir nichts Großes, Schlimmes machen und zum Gottesdienst gehen, ist ja alles okay. Ist ja alles schön und gut. Das reicht uns manchmal. Wir lesen die Bibel, wir versuchen nett zu sein, wir diskutieren über geistliche Themen, aber ist das alles? Oder will Gott vielleicht vielmehr unser ganzes Herz und unsere ganze Aufmerksamkeit und unsere ganze Liebe zu ihm und seiner Botschaft? Ich glaube, er will, dass wir absolut fokussiert, ohne Ablenkung bei ihm sind. Also nochmal, was sind Dinge in deinem Leben, die sich fälschlicherweise in den Vordergrund gedrängt haben? Was dann passiert, wenn wir das Evangelium in den Fokus nehmen, das lesen wir in den nächsten Versen in Vers 12 bis 15. Die wirken auf den ersten Blick so unscheinbar, wie so ein paar Abschiedsworte, was Organisatorisches, ein paar Empfehlungen und Grüße. Aber da steckt so viel Herz dahinter. Ich hoffe, euch fällt das gleich auf. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir hier das Herz von Paulus und von seinem Team. Da sind Herzen von Menschen, die absolut ergriffen sind von Christus und seiner Botschaft. Was passiert, wenn wir auf das Evangelium fokussiert sind, dann bekommen wir ein Herz für Mission. Vers 12 bis 13. Wenn ich Athemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Ich spüre richtig ab, wie hier Männer sind, die bereit sind, alles zu geben für den Herrn Jesus. Die absolut brennen für die weltweite Mission. Es wäre spannend, auf die alle nochmal einzugehen. Wir finden für manche Personen einige spannende Bibelstellen, aber können wir vielleicht nachher besprechen. Ich glaube aber, dass Paulus ganz bewusst diese Männer hier ausgewählt hat. Und bei ihnen und bei Paulus und bei Titus scheint sich wirklich alles um Mission zu drehen, Menschen zu gewinnen. Erst lässt er Paulus auf Kreta zurück, sagt, du hast hier einen Auftrag, kümmere dich um die Gemeinden. Dann sagt er, bald kommen Artemas oder Tychikus, die machen hier weiter. Wir sind hier noch nicht fertig. Und du kommst schnell zurück zu mir. Wahrscheinlich hat er noch was vor. Wahrscheinlich hat er noch vor, weitere Gegenden und Menschen für Jesus zu gewinnen. Vorher hat er Zenas und Apollos auf die Insel geschickt. Die haben wahrscheinlich den Brief mitgebracht. Und es waren genau die richtigen Leute, um Titus vor Ort zu unterstützen. Wisst ihr, hier sind Männer, die brennen für den Herrn. Paulus sagt ein Wort und die sagen, ja, ich gehe. Ich lasse alles stehen und liegen und ziehe um. Ich lasse alles stehen und liegen und nehme weite Reisen und Gefahr und Anstrengungen auf mich. Warum? Weil sie den Fokus aufs Evangelium, auf Jesus Christus haben. Ihre ganze ungeteilte Aufmerksamkeit war beim Herrn. Wer auf das Evangelium fokussiert ist, der bekommt auch ein Herz für gute Werke. Das ist das Thema, was sich durch diesen Brief durchzieht. 6-mal spricht Paulus das an in diesem kurzen Brief. Und wir haben beim letzten Mal schon gehört, gute Werke retten nicht, sondern sie folgen. Und das will ich nochmal bekräftigen. Du musst nicht gute Werke tun, um gerettet zu werden. Dafür hat Jesus alles getan. Aber gute Werke folgen, wenn du auf ihn fokussiert bist. Und wenn dein Leben keine guten Werke und keine Veränderung hervorbringt, dann liegt das vielleicht daran, dass dein Herz und dein Fokus nicht ungeteilt bei Jesus ist. In Vers 8 und in Vers 14 ermutigt er, eifrig gute Werke zu tun. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Wer das Evangelium lieben lernt, der wird sich anderen Menschen zuwenden. Bei dem wird das Evangelium regelrecht Gestalt annehmen. Und was mich hier ermutigt ist, dass das die Gemeinde lernen soll. Paulus sagt nicht, die müssen das morgen können. Die müssen das morgen in Perfektion leben, sondern die sollen das lernen. Veränderung ist ein Prozess. Selbstlos zu werden ist ein Prozess und das ermutigt mich, wenn ich mal wieder selbst an mir verzweifle oder unzufrieden bin. Das ist ein gnädiger Gott, der geduldig durch seinen Heiligen Geist dich verändern will. In das Bild Jesu. Und gute Werke in dieser Welt sind wirklich wichtig, weil es dringende Nöte gibt. Paulus spricht von dringenden Nöten. Ich glaube, er bezieht das einmal auf die Missionare, die versorgt werden mussten. Ich glaube, er bezieht das aber auch auf die Gemeinden auf Kreta, die zu kämpfen hatten. Und ich glaube, dass wir das auch auf die weltweite Not beziehen können, die hier herrscht. Ich habe dieses Jahr rund um meinen Urlaub ein Buch gelesen, das heißt Unerreichbar. Das kann ich sehr empfehlen, wenn dein Herz für die Mission und für den Auftrag Gottes so ins Hintertürchen geraten ist, dann lest dieses Buch. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die kennen Jesus nicht. Und wir tun so, als wäre das irgendwie egal. Es hat mich sehr motiviert, dieses Buch, und ich bin mit diesem Buch in den Urlaub gefahren und wir sind so durch Deutschland gefahren und immer wenn ich so die A7 runterfahre, merke ich, boah, Deutschland ist groß. Hier wohnen wirklich viele Menschen und hier gibt es wirklich viele Menschen mit Nöten und hier gibt es wirklich viele Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Und dann sind wir nach Österreich gefahren und haben Lukas und Noel dort besucht und die haben genau das Gleiche und noch schlimmer aus Österreich erzählt. Hier gibt es so wenig Gemeinden und so kleine Gemeinden und so wenig Menschen, die mit dem Herrn Jesus leben. Die Not in Österreich bei unseren Nachbarn ist riesengroß. Dann sind wir weitergefahren nach Italien. Wir haben probiert, eine Gemeinde für den Sonntagsgottesdienst zu finden. Und es war echt schwer. Da ist dieser riesige See, an dem wir waren, tausende Menschen drumherum, aber kaum Gemeinden. Da müssen Leute eine Stunde oder länger fahren, um irgendwie zu einer Gemeinde zu kommen in Italien. die Not in dieser Welt ist groß. Ich war dann sonntags im Gottesdienst und es war echt herrlich, den Italienern beim Singen zuzusehen und irgendwie versuchen mitzusingen. Und in diesem Gottesdienst stand auch ein Missionar auf, der in Saudi-Arabien war. Der hat verfolgte Christen in Saudi-Arabien besucht und da ist die Not irgendwie noch größer. Da gibt es Millionen von Menschen, die keinen Zugang zum Evangelium haben. Er war bei Untergrundkirchen, wo der ganz heimlich in irgendwelchen Hintergassen in kleine Wohnungen nur mit Klopfzeichen reingekommen ist, weil diese Leute verfolgt werden fürs Evangelium. Die Not ist groß in dieser Welt. Und auch hier tragen wir irgendwie komische Brillen. Ich habe mal eine andere Brille mitgebracht. Das ist so eine Lesebrille. Also es sieht so aus, als würde ich angucken, aber eigentlich sehe ich nur, was hier direkt vor mir ist. Ich weiß nicht, nutzt jemand so eine Brille? Ich habe mal gehört, wenn man auf dem Sofa liest, kann man super ein Buch lesen, ohne den Nacken anzuspannen. Könnt ihr euch gerne mal ausleihen. Aber das Ding ist bei dieser Brille, ich sehe wirklich nur meine Füße. Ich sehe nur den nächsten Schritt und das, was vor mir liegt. Ich bin wie in dieser Geschichte nur auf mich selbst fokussiert und das, was genau vor mir ist. Aber euch sehe ich nicht, eure Nöte sehe ich nicht, was euch so bewegt, sehe ich überhaupt nicht. Kann es sein, dass du so eine Brille trägst? Sieht total dämlich aus. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier bin. Genau, sehen wir die Not in dieser Welt. Ich wünsche mir, dass wir rausgehen und unseren Fokus wieder verschieben. Ja, dein Garten ist wichtig. Ja, deine Arbeit ist wichtig. Ja, deine Familie ist wichtig. Aber ist dein Fokus noch bei den Nöten und bei den Menschen dieser Welt? Und siehst du noch die Schönheit des Evangeliums Tag für Tag vor Augen? Oder ist auch das irgendwie so in den Hintergrund geraten in deinem Leben? Wenn wir das tun, wenn wir erfüllt und begeistert sind vom Evangelium, dann werden wir, Vers 14, nicht unfruchtbar sein. Das wird ein Segen sein für unsere Umgebung. Wenn wir den Blick heben zum Herrn und wieder erfüllt sind von ihm, dann wird gute Frucht entstehen. Wer auf das Evangelium fokussiert lebt, der bekommt ein Herz für Mission. Der bekommt ein Herz für Menschen und für gute Werke. Und der bekommt auch ein Herz für Gemeinde. Vers 15, so beendet er diesen Brief. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüß diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Die Gemeinde bei Paulus, die lässt Titus grüßen. Die haben irgendwie Anteil, die fiebern mit dem, was dort passiert auf Kreta. Die beten, die ringen mit. Paulus lässt auch die Geschwister grüßen, auch er fiebert mit, er hat ein Herz für diese Gemeinden. Die Gemeinden auf Kreta, die lieben Paulus, die haben irgendwie ein herzliches und gutes Miteinander. Und Paulus wünscht ihnen nur das Beste, er wünscht ihnen die Gnade Gottes. Das klingt nach Gemeinde, das klingt irgendwie nach einem liebevollen Miteinander. Gemeinde soll der Ort sein, wo das Evangelium weitergegeben wird, wo das Evangelium gefeiert wird, wofür das Evangelium gekämpft wird und wo es gelebt wird. Besonders hier will Gott in unseren Beziehungen wirken. Lass uns Gemeinde wieder lieben lernen. Wir kommen zurück zum Windrad. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man beobachtet ja den Bau von so einem Windrad. Und das dauert manchmal, es geht mal schneller, mal langsamer. Was mir aufgefallen ist, die Umgebung von so einem Windrad, die ist meistens sehr schlicht gehalten. Ich habe da noch nie ein Blumenbeet davor gesehen. Das ist einfach so ein Schotterweg, ein großer Platz davor, damit das auch irgendwie praktisch ist und damit dieses Windrad dort stehen und arbeiten und funktionieren kann. Stell dir vor, die Firma, die das baut, die verrennt sich in den Besprechungen völlig in Nebensächlichkeiten. Streiten sich wochenlang um die Farbe, um die Türklinke, die außen dran kommt, um die Gartenanlagen, die drumherum angerichtet werden sollen, um die Innenausstattung, um die Beleuchtung und sonst was und vergessen dabei, das Windrad zu bauen. Das Windrad wird nie gebaut, ein Treffen nach dem anderen, eine Idee nach dem anderen, ein Streit nach dem anderen, aber das, um was es wirklich geht, wird übersehen. Deshalb frage ich dich nochmal, hat dein Leben gerade den richtigen Fokus? Hast du als Teil dieser Gemeinde den richtigen Fokus? Haben wir als Gemeinde noch das richtige Blick oder sind wir auch dabei, uns zu verrennen? Wovon sind unsere Herzen erfüllt? Ich sehe hier so viel Leidenschaft fürs Evangelium. In Vers 8 sagt er, mit Nachdruck sollen wir das bekräftigen. Wir wollen eifrig gute Werke tun. In Vers 12 sagt er, beeil dich zu mir zu kommen. Vers 13, schicke eilends voraus. Vers 14, dringende Nöte. Und nochmal, eifrig gute Werke. Paulus ist erfüllt und leidenschaftlich fürs Evangelium unterwegs. Er sieht die Schönheit und die Großartigkeit von der Botschaft Gottes. Das brennt ihm auf der Seele. Und wir? Manchmal sind wir wie Spatzen, die auf so einer 200-Volt-Leitung sitzen und gar nichts merken. Unter uns fließen 200 Volt durch und wir merken nichts. Es sieht verrückt aus, wenn die Vögel auf diesen Stromleitungen sitzen. Wir sind so dicht dran am Evangelium. Wir sind so dicht dran am Wort Gottes, was der Herr getan hat. Und wir sehen es gar nicht. Es juckt uns gar nicht. Ich bete darum, dass Gott mir die Augen dafür öffnet. Das ist keine Predigt, die ich von oben herab predige, sondern die ich brauche, weil ich mich so schnell verlaufe. Ich bete dafür, dass wir wieder sehen, wie großartig unser Herr Jesus ist. Und dass wir uns wieder auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben. Lass uns aufhören, uns nur um uns selbst zu drehen, sondern um ihn, unserem Anfänger und Vollender des Glaubens, unserem wunderbaren Herrn Jesus. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen.